Stationen standen dann bei der Vorrecherche dann schon fest, oder was klar, dass nach Dar es Salaam gehen würde, oder gab es noch
drei? Ich dachte, es würde weitergehen. Ich hätte gedacht, dass sie von Arusha noch weiter in die Dörfer handeln würde. Es war aber bei Janet nicht der Fall. Und also gut, ich hätte natürlich dann noch weitergehen können von dem Markt, aber das, als ich diese beiden Französin gefunden hatte, dachte ich, so, jetzt ist Schluss. Jetzt, das richtige Ende ist, weil ich nach Hause.
Bei der Recherche jetzt in Deutschland aus, aber klar, es würde nach Neapel gehen. Und dann war weiter, dass schon nach Dar es Salaam gehen würde?
Das war klar, das wusste ich ja. Also, dass die Ladung nach Dar es Salaam gehen würde, war, das wusste ich.
Wusstest du auch, dass es dieses Konzept von den Schwimmbar gibt? Hattest du davon gehört oder dort?
Nee, das hat mir der Römer erzählt, dieser Filmemacher. Da habe ich das Wort zum ersten Mal gehört. Also, das hat er ausgebuddelt, das Wort. Und dann natürlich durch Internetrecherche und so weiter merkte ich, das ist wirklich das ist ein super Thema, großartiges Thema.
Wenn du sagst, du bist mit einer Geschichte beschäftigt, da hast du jetzt ja dran gesessen, brutto, netto.
Ich frage euch gefürchtet, ich habe ich hab keine Ahnung, das hat sich über ein halbes Jahr hingezogen. In Arusha, das war nicht lang, das war vielleicht eine Woche.
War das quasi eine Rundreise in Neapel?
Nein.
Oder verschiedene Reisen?
Nee, ich bin von Rom nach Neapel gefahren, wieder zurück. Das ist auch nicht alles familiäre Gründe. Ich meine, wenn ich jetzt keine Familie hätte, würde ich mich da 4 Wochen ransetzen und würde mich an den Ballen ketten und losfahren. das war familienlogistisch nicht zu machen, also musste ich dann von Rom nach Neapel wieder zurück und dann.
Die Frage, ob man, wenn man 20 Tage mit so einem Ballen unterwegs ist, wo ja einfach nichts passiert,
ja.
Aber das Verständnis ist halber ein halbes Jahr für die Geschichte und keine zweite Geschichte.
Nein. Nein. Gottes Willen.
Gottes Willen.
Nee, es war nur, also von dem Kontakt mit dem römischen Filmemacher und dann ab und zu setzt man sich mal hin, guckt im Internet, was gibt es da, sucht die Länderberichte zusammen, kopiert sie. Das meine ich jetzt. Also so nebenbei Recherche und dann die eigentliche, das war vielleicht 3-4 Wochen oder so.
Es gibt in dem Text eine Stelle, die ich sehr interessant finde, weil sie da uns sagen, wie wir den bitte verstehen mögen. Und ich habe mich gefragt, ob ich darüber nachgedacht habe, das reinzuschreiben oder nicht. Und diese Stelle, das heißt, die Leiterin Nummer 64 hat das und das und das und das und das Gutes getan. Kam bei mir so an, als ob ich jetzt bitte sozusagen doch nochmal darauf hingewiesen werden möge, dass das alles so schlecht ist, was ich eigentlich da schon verstanden habe. Haben Sie darüber nachgedacht, das zu machen?
Ja, klar.
Klar. Kann ich mich zulassen? Also was war der Grund, das dann reinzuschauen?
Kann ich dich gleich anschließen, weil das hat ein bisschen damit zu tun auch, weil du hast mich umgedreht. Nachdem ich die Geschichte gelesen hatte, weil ich eigentlich diesen Kleiderhandel für die Pest, eine der vielen Pestgeschichten in Afrika, gehalten habe und da man ja an seinen Meinungen hängt und aber wie gesagt, du mich auch überzeugt hast, da habe ich auch ein winziges Gemäkel. Du schreibst dann von den Entwicklungsökonomen, sehen diesen Handel mit Sorge. Und ich fand, das zum Beispiel kam zu kurz, weil da hätte ich gerne noch ein bisschen genauer gesehen und gehört, was die da eigentlich kritisieren. Und sie, das ist ja of highest degree. Und da hatte ich ein bisschen, ging es mir ähnlich vielleicht wie Ihnen, dass ich dachte, naja, der Alexander erzählt mir jetzt sehr gut nachvollziehbar, was ich von der Geschichte halten soll. Es mag erniedrigend sein, wenn Arme die abgelegten Kleider der Weißen tragen müssen, noch beschämender ist es, arm zu sein und noch in Lumpen herumlaufen zu müssen. Konnte ich alles nachvollziehen. Trotzdem, wie gesagt, hatte ich das Gefühl, vielleicht hast du die Kritik an dem Kleiderhandel vielleicht doch ein bisschen runtergekocht dann.
Klar,
weil du wolltest, dass,
das mag sein.
Dass ich das denke, was ich jetzt denke.
Ich war natürlich dermaßen begeistert von dieser These, dass ich dann also die Gegenthese nicht mit der gleichen lotischen Spürkraft verfolgt habe. Also das neue Überraschende ist natürlich immer attraktiver, verführerischer als das schon Bekannte. Insofern mag das sein, dass ich die Kritiker mehr hätte zu Wort kommen lassen sollen. Aber dann hätte es wieder so etwas Reportartiges bekommen. Also ich wollte ja eine Geschichte erzählen. Ich wollte die ich wollte letztlich die Blusengeschichte erzählen. Und,
naja, ich lebe meine alten Meinung, deswegen würde ich.
Aber es macht natürlich die Geschichte so stark, dass das eine Pointe ist, dass man eigentlich mit einer anderen Erwartung in die Geschichte reingeht.
Ja, ja.
Und am Schluss dann erfährt er es eigentlich ganz anders.
Aber also nochmal auf Ihren Einwand, das ist jetzt zwar eine Spielgeschichte, also auf 10 Seiten, wo man viel blättert, wo Werbung dazwischen ist. Und da muss man natürlich manchmal dann auch diese bei Geo sogenannten Leseinseln einbauen, wo man nochmal sagt, ja hier, darum geht es, das haben wir bisher gelernt. Und also diese Merke, Absätze. Und ich glaube an der Stelle, es kann sogar sein, dass ich erst beim Redigieren nochmal reingeschrieben habe. Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, sowas, also auch eine Reportage braucht solche Inseln, wo man weiß, das haben wir bisher gelernt und das nehmen wir mit nach Hause.
Hast du mal nachgedacht, am Anfang eine ganz andere Dramaturgie zu machen? Weil die Dramaturgie folgt ja im Prinzip, am Anfang sagte, die erlebte Dramaturgie entspricht ja im Wesentlichen dann auch der, was bei so einem Thema ja auch nahe liegt.
Ja.
Wie machen Sie das grundsätzlich mit Dramaturgie? Überlegen Sie sich das, wie komponieren Sie eine Geschichte? Und haben Sie hier auch nachgedacht, eventuell einen anderen Weg zu gehen?
Na, hier war es ziemlich vorgeschrieben, ne? Also die Begleitung eines Altkleiderwallens. Das Einzige, was ich hier umgestellt habe am Anfang, ich habe natürlich mit diesem Wort, mit diesem Zauberwort, mit diesem Fetischwort Mitumba gespielt. Ne? Also es kommt auch an einer Stelle vor, dass ist Mitumba eben so den Klang hat, also einen archaischen Klang, oder auch ein das in diesem Konzept ein archaischer Glaube noch zu finden ist, ich nehme die Kleider meines Feindes oder des Reichen, des Vorbildes, des Weißen und bin damit ein Teil wie er und gewinne damit einen Teil seiner Stärke und seines Reichtums. Ich glaube, dass dieser Aspekt auch in dem ganzen Mitumba-Komplex eine Rolle spielt. Insofern habe ich angefangen mit dem Wort. Mitumba, hat keiner gehört, das klingt wie ein Hollywood-Film, wie einer von diesen wunderbaren 50er-Jahre Abenteuer-Film. Und also ich habe erstmal mit dem Fremden angefangen, mit Tumba, und dann ging es zur Tonne. Und damit war die Dramaturgie dann quasi vorgegeben für die Geschichte.
Also die Dramaturgie nicht zwangsläufig der Chronologie der Recherche folgen muss. Sind Sie dann beim Recherchieren auch unterwegs und denken, okay, diesen Baustein, den ich jetzt hier erlebe, der passt vielleicht an die und die Stelle?
Ja, klar. Klar, also 24 Stunden am Tag. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man ist ja ständig, also ich bin jeweils immer am Komponieren, was ist der erste Satz, schon während der Recherche.
Hat die Stärke des ersten Satzes oder die Stärke der ersten Szene das Primat vor dem Rest der Dramaturgie, die für die Perlen aufgereiht sind, oder wie läuft es?
Ja. Ich fange immer an mit dem Lieblingswort, mit der Lieblingsszene und mit dem Lieblingssatz. Das ist vielleicht gar nicht, also bei mir nicht immer gewollt. Also es gibt Leute, die machen erst eine große Struktur, einen großen Plan, eine Gliederung mit vielen Pfeilen, Punkten, Unterpunkten, Zitaten, die schon an die richtige Stelle gesetzt werden. Ich habe es einmal probiert und es klappt bei mir nicht, weil ich zu ungeduldig bin. Also sobald mir ein guter Satz einfällt, schreibe ich ihn sofort in den Computer und dann folgt daraus dann der zweite Satz und wenn ich Glück habe, folgen daraus dann, entstehen so dann 2-3 Abschnitte.
Das sind jetzt Ballungen, die sich dann, die durch den Kosmos der Geschichte dann irgendwo dann vielleicht wieder einen Ort finden oder weitere Sätze anziehen, weil sie so eine Gravitationskraft.
Hat was Genialisches, ja, durchaus.
Es ist
überhaupt nicht. Nee, du hast völlig recht. Also es sind, mir fallen, als ich Loti sah und sprach, oder auch als ich Janet sprach, fielen mir Sätze ein, die ich in einem Blog schrieb und die dann genauso dann nachher in der Geschichte waren. Also dann, es sind plötzlich Sätze da. Oder es sind auch Farben da. Deswegen fällt es mir immer sehr schwer, aufgrund von Thomas geht noch, aber von Fotos etwas nachher zu beschreiben. Also wie war die Farbe dieses Hauses? Das fällt mir nicht immer, aber genügend oft, fällt mir die Metapher für eine Farbe an dem Ort selbst ein. Später dann nicht mehr. Ich kann mich dann martern, aber mir fällt ja keine passende Metapher ein. Was nicht heißt, dass ich dann nicht doch was hinschreibe, das ist dann eben nicht die richtige.
Ich wollte auch noch was fragen, das war, weil wir ja vorher über das Unvorhersehbare in der Recherche, das ist ja eigentlich das Thema des Seminars, hatten Sie sich denn vorher überlegt, also man überlegt sich ja, wenn man so eine Geschichte macht, wo der Weg vorgezeichnet ist, überlegt man sich ja, was ist das Ende meiner Geschichte? Hatten Sie ursprünglich vorgehabt, einen Träger dieser Kleider dann noch zu finden, ja, und den zu porträtieren?
Ja, absolut.
Haben das war das Ziel. Haben Sie das auch gemacht und dann weggelassen?
Nee.
Oder?
So, danke. Nee, ich hab's. Das war natürlich das Ziel, dass ich dann eine möglichst gleich alte Karin Wolpers, wie sie heißt, in Afrika finden würde, die mit.
Ja. Damit das nichts ausmacht, dass das Ding etwas zu weit ist.
So, irgend sowas denkt man sich dann ja. Ne? Und, aber wie gesagt, dann kamen diese beiden Französinnen dazwischen. Das war so wunderbar. Ich war also das ist ja so ein absolutes Glücksgefühl. Du weißt ja.
Und gab es auch das, weil was ja noch ein Zweig der Recherche hätte sein können, ist, also ich bilde mir ein, dass zum Beispiel in so In-Second-Hand-Läden in Großstädten die Einkäufer ja auch auf die Kleidermärkte gehen.
Ja, ja.
Das wäre auch noch ein Zweig gewesen.
Hätte man genauso gut machen können.
Aber hatten Sie das, standen Sie vor der Entscheidung, gehe ich den Weg noch? Oder?
Ja, genau wie das Problem des großen Sortierwerkes Wolfen, was eine sehr spannende Geschichte gewesen wäre, weil das ein unglaublich großer Betrieb ist, der mit EU-Fördermitteln aufgebaut wurde und der dann, glaube ich, es waren irgendwelche krummen Geschichten, also hat er dann pleite gemacht oder der Geschäftsführer ist abgehauen. Es hätte auch sehr spannend sein können.
Das ist ein Sequel, wo man dann die andere Version
erzählt. Ach so, ja, ja. Hätte man machen können. Das mit den diesen Vintage-Boutiquen, wo dann also 70er-Jahre-Klamotten verkauft werden, hätte im Grunde auch reingehört, aber das wäre dann wieder ein Ortswechsel gewesen, ein Sprung. Ich habe mich dafür entschieden, wirklich möglichst stringent, trotz aller Brüche weiterzuerzählen und das dann einfach zu erwähnen. Ne? Dass an einer Stelle taucht ein Led Zeppelin-T-Shirt auf.
Sie haben eben gesagt, diese politische Diskussion haben Sie deshalb nicht so ausgeführt, weil es ja kein Report ist, sondern eine Reportage.
Ja.
Das Thema ist natürlich sehr reportmäßig.
Ja.
Also es ist, wir haben ja versucht, Strukturen zu erklären. Also ist das in der Arbeit, akzeptiert man das Argument, dass man sagt, das ist halt eine Reportage, deshalb muss man nicht sozusagen diese ganze politische Dimension irgendwo mal durchkochen? Und wo sind da die Grenzen?
Ja, man hätte natürlich, es gibt ja nun Informationsblöcke da drin, also Hintergrundgeschichte, immer klassisch.
Deshalb, es hat ja verteilt. Elemente.
Es hat Elemente, ja. Plus, also eine Boutique in London wäre wieder ein anderer Ort gewesen. Also ich durfte keinen zusätzlichen Ort nehmen.
Nee, ich meinte eben diese Diskussion, ist das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache, ja, diese ganzen Kleider zu spenden, ist das gut für Afrika oder ist das besser? Also diese politische Debatte.
Genau, also was vielleicht fehlt, was ich hätte machen können, wenn ich mehr Zeit und Lust gehabt hätte, wäre in Dar es Salaam jemanden zu finden, der sich mit dem Thema beschäftigt und als Ökonom vielleicht eine differenzierte Meinung dazu hat. Da gibt es auch einen, der hat Länderberichte geschrieben, auf die ich auch gestützt habe bei der Vorrecherche. Aber der war dann letztlich nicht so kritisch wie manche NGOs hier in Europa. Was mich auch bestätigt hat in der Haltung, dass es vielleicht letztlich doch eine gute Sache ist.
Sie haben ihn noch getroffen, ja?
Nein, ich habe nur seine Berichte gelesen.
Und reagieren denn die Leser sehr kritisch darauf? Also man denkt ja immer, man erzählt so eine schöne Geschichte und als Leser, und die Leser sagen nie schöne Geschichte, sondern sagen immer, das ist nicht richtig, der Punkt, den sie mit der Geschichte machen, ist nicht richtig, weil sie das und das und das nicht beachtet.
Ich weiß es nicht, weil ich Leserbriefe nie lese. Weil ich, das tut zu weh. Also,
Und kam nicht mal die Idee so ein von diesen Textilfabrikanten in Afrika, die niedergegangen sind, zu befragen? Also man muss ja da keinen Wissenschaftler befragen, sondern die Leute, die real betroffen sind,
ja,
die dann einfach mal die andere Seite erzählen.
Ja, das hatte ich auch vor. Ich hatte auch einen Interviewtermin mit einem, oh Gott, wie hieß das? Das war diese Baumfabrik, hieß früher Freundschaft und jetzt Tansanische chinesische Freundschaft. Genau, also bei denen war ich und hatte auch einen Termin mit dem Geschäftsführer. Am letzten Tag, den hat er abgesagt. Das passte. Ich war auch nicht so traurig. Ich habe also nicht gesagt, ich bleibe noch eine Woche länger da, bis er Zeit hat. Das nicht.
Naja, es ist schon so, ich sehe das Problem natürlich auch, dass man nicht beim Besinnungsaufsatz landet, ne? Nach dem Motto, erst diese Seite und dann diese Seite und was ist am Ende das zusammengeführte, die Synthese. Wie gesagt, aber...
Man muss auch nicht alles in eine Geschichte packen. Die Frage, die sich jetzt mir stellen würde, ist nach so einer Recherche bei so einer Geschichte, wo man dann merkt, da hat noch mehrere Aspekte, die ich jetzt hier ausklammere, aus nachvollziehbaren Gründen. Entsteht da bei Ihnen dann auch dieses Interesse, dann nochmal nachzugeben, eventuell noch eine zweite Geschichte, eine völlig andere Geschichte zum gleichen Phänomen zu machen?
Nee, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Also wenn man einmal eine Geschichte geschrieben, einmal ein Thema, in welcher Weise auch immer angegangen ist, ist das Interesse weg. Also ich habe nie zu einem Thema eine zweite Geschichte gemacht. Dann treibt es einen nicht mehr. Das ist die Neugier.
Ich wollte einfach noch mal kurz eine Frage stellen, und zwar zum Weglassen, weil es geht ja viel sozusagen, wie weit weitet man Recherche aus? Mhm. Wann haben Sie denn das Gefühl, jetzt ist es genug? Also und ich wollte deswegen auf die von denen kommen, weil die Geschichte doch ist, was lässt man weg? Mhm. Wann ist es wirklich genug? Wann kann man das gute Gefühl haben, jetzt hat man alles, was man braucht von der Geschichte zusammen? Haben die nur zu viel oder haben die manchmal auch zu wenig?
Es gibt ja Kollegen, die haben wirklich, die verwenden dann 10% von der Recherche. Bei mir ist es, glaube ich, eher 80%. Also wenn, ja. Ich überlege, was ich hier noch an Bonusmaterial hätte.
Die Frage zu ergänzen, ne? 80% schreiben Sie dann auch nur, sag ich mal, so viel weniger, wie die anderen Kollegen, die 10% ihrer Recherche verwenden. Also sprich, werten Sie schon beim Aufschreiben ihrer Sachen aus, was andere Kollegen nicht machen?
Also ich
zum Beispiel bei Janice, um da zurückzukommen, du bist mit ihr zusammen in dem Lumpenball, auf dem Lumpenball, sprichst, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden, praktisch, gehst du dann ins Hotel oder um die Ecke und überlegst, wie sie dann, in welchen Blog sie wie vorkommen wird, was ihre These ist, oder kommt das viel später zu haben?
Nee, das war schon klar, das weiß ich immer. Ich weiß immer, das, was ich erlebe, müsste jetzt da rein. Das ist ja bei der Geschichte auch ganz einfach. Das ist ja wirklich hier, nach 1 kommt 2, da kommt 3 mit 4. Also die Orte sind, das ist eine Perlenkette.
Dann bei der Malerbogen-Geschichte, wo es nicht so klar war, was kann man vorher machen und was passiert vor Ort und wo die Stringenz noch so vorgegeben war.
Also das wäre jetzt die zweite Geschichte, über die ich gerne reden würde, weil es da vollkommen anders war. Das war so der Albtraum. Okay, also.
Ich habe noch eine Frage zur Technik. Und zwar, wie Sie vorhin gesagt, die unmittelbar aufpassen müssen und auch möglichst auch aufschreiben müssen. Ich habe noch eine Frage zur Technik. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie immer gleich aufschreiben müssen. Also aufnehmen und dann auch aufschreiben. Farben. Und mir geht das eigentlich genauso. Und manchmal gibt es ja Situation, gerade auch mit Gesprächspartnern, wo man merkt, wenn du jetzt anfängst zu schreiben oder das Band einstellst, dann hört er auf zu reden. Haben Sie da eine Technik oder gibt es da irgendwelche liebevollen Worte, die Sie Ihrem Gesprächspartner sagen, dass er dann weiterredet, ob gleich Sie Ihren Block zücken oder wie?
Das soll ich am Anfang anspielen. Die Leute vergessen
das. Na ja, aber manchmal ist es so, das Band ist aus und man merkt, die hat ja nichts gesagt. Dann ist das Band aus, man will halt nicht gehen, dann steht er an der Tür und dann fängt er an zu reden. Was macht man dann? Gibt es da eine Technik? Nein,
ich habe keine gefunden. Also ich arbeite relativ wenig mit Tonbändern.
Achso, aufschreiben.
Also möglich, ich kann relativ schnell schreiben. Was nicht bedeutet, dass ich alles lesen kann. Ich habe zumindest einen vollen Block danach. Und Tonbänder sind immer sehr mühsam. Andererseits, ja, wenn man einen Sound wieder hört, sind natürlich auch sämtliche, es wird die Erinnerung gleich wieder angestachelt. Es fallen einem Sachen ein, die man vielleicht nicht aufgeschrieben hat. Also meine Erfahrung ist, dass außerhalb Deutschlands relativ problemlos ist, ein Band laufen zu haben. Mhm. Hier ist es schwierig. Vielleicht hat auch, wenn man Ausländer ist im Ausland, wird man nicht als so gefährlich anerkannt, weil es ja nicht im Land selber erscheint. Mhm. Also ich würde noch gerne ein paar Sätze sagen zu dieser Malabo-Geschichte, die relativ kurios war, relativ fast tragisch endete und wo man gewiss kritisch auch nachfragen muss an einer Stelle. Die Genese dieses Themas war eine freie Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin der Humboldt-Universität. Rief an beim Spiegel, hier bei Schnippen, und sagte, es gibt dann ein Land vor der Küste Westafrikas, das heißt Äquatorialguinea. Das ist im CIA Factbook an zweiter Stelle, was das Pro-Kopf-Einkommen betrifft, genannt, aber alles das ganze Geld geht in die Taschen einer Elite, eine Machtelite, und die USA wollen diesen Raum Sao Tome, Äquatorial Guinea, als Ersatzraum für die Ölvorkommen am Persischen Golf aufbauen langsam. Der Spiegel müsse darüber schreiben, es sei ein Skandal. Dann hat Kork mich, also hat mir das erzählt, fragte, kennst du Äquatorial Guinea? Ich habe gesagt, ja. Weil ich es mit Guinea-Bissau verwechselt hatte. Was ich zwar auch nicht kannte oder kenne, aber zumindest den Namen hatte ich schon mal gehört.
Aber das teilen wir ja dann.
Und deswegen tat ich also im Gespräch mit Kort ganz, ja, klar, wichtiges Thema. Und dann traf ich mich mit der Mitarbeiterin, einer Spanierin, die Kontakt hatte zu den Oppositionsgruppen in Madrid. Also zur Exilopposition. Und die erzählte mir so unglaubliche Sachen, dass ich das kaum glauben wollte. Und also erzählte von diesem alten Messias, diesem Diktator, der Leute kreuzigte zu komischer Popmusik. All das war mir völlig unbekannt und wir gingen dann zusammen auch zum Auswärtigen Amt gleich, weil sie da jemand kannte, und der Referatsleiter Westafrika sagt, ja, darüber müssen wir mal was schreiben. So fing die Recherche an. Also ich habe auch wieder dann versucht herauszufinden, was es für Artikel schon gab. Da gab es zwei in einer amerikanischen Zeitschrift, Mother Jones, die relativ gründlich waren. Und es gab einen Artikel über eine Schildkrötenfarm in Malabo, aber jeweils von Amerikanern geschrieben. Dann nahm ich Kontakt auf zum Afrika-Verein, mit C geschrieben, Afrika-Verein Hamburg. Die hatten mal eine Reise gemacht und hatten auch einen Journalisten von der FAZ dabei, nach Malabo. Und ich wurde aber gewarnt von dieser Spanierin, dass ich auf keinen Fall sagen dürfte, niemandem sagen dürfte, dass der hinfahren wollte in investigative Absicht. Insofern habe ich mich auch gegenüber dem Afrika-Verein sehr diskret verhalten, habe gesagt, also ich bin vom Spiegel und möchte gern über diesen unfassbaren, diesen fantastischen Öl- und Gasvorkommen im westafrikanischen Raum berichten, was ja auch nicht gelogen war, was ja auch stimmt. Daraufhin gab er mir dann Kontakte in Malabo und sagte aber dann, als ich fragte, er kann, anders gesagt, das Problem war, ich brauchte eine Einladung aus dem Land, sonst kam ich, wäre ich nicht reingekommen. Nur Amerikaner können visafrei einreisen nach Äquatorialguinea. Ich also nicht und als Spiegelmensch sowieso nicht. Insofern brauchte ich eine Einladung. Der Afrika-Verein war sehr hilfsbereit und sagte, ja, wir haben hier Herrn so und so, der macht das bestimmt gerne, der ist auch gern bereit als Stringer zu arbeiten. Aber ich muss Ihnen gleich sagen, es ist der Neffe oder der Großneffe von Herrn Obiang. Nein, nicht von Herrn Obiang, sondern von dem Parlamentspräsidenten. Gut, ich hätte natürlich den Kontakt machen können, dann wäre ich eingeladen worden, hoffentlich, und hätte dann meine brave Tour bekommen, vielleicht durch die Ölfelder, und hätte versuchen können, die Ohren weit aufzuhalten und noch eine andere Geschichte in Erfahrung zu bringen. War eine Möglichkeit. Ich habe dann meine Hoffnung auf etwas anderes gesetzt, nämlich auf den Vatikan. Einerseits, das lag daran, weil ich in Rom lebe und eine gewisse Faszination empfinde gegenüber dieser katholischen Welt. Weil mir der Referatsleiter im Außenamt erzählt hatte, dieses Land ist quasi zu 100% katholisch, als ehemalige spanische Kolonie. Und wenn sie reinkommen wollen, sagte er, dann wären kirchliche Kontakte sehr hilfreich. Also habe ich geguckt, welche NGOs sind dort tätig. Das war dann CARE International und SOS Kinderdorf. Ich habe den allen gemailt, habe gesagt, ich würde gerne etwas schreiben über ihre Arbeit in Malabo oder in dem ganzen Gebiet. Und die waren aber sehr zugeknöpft. Sie sagten, ja, wir können Ihnen gerne was erzählen und Sie können auch gerne vorbeikommen, aber eine Einladung schicken, das geht nicht. Weil sie natürlich Sorge hatten, dass sie in ihrer Arbeit Probleme haben würden, wenn sie einen Journalisten dort unter welchem Vorwand, mit welchem Ziel auch immer einschleusen würden oder einladen würden. So, und dann fragte ich einen deutschen Erzbischof, der Chef ist der päpstlichen Kommission Cor Unum, das sind die Obercaritas, also die Oberaufsicht für sämtliche katholischen karitativen Einrichtungen, die mit dem Vatikan zu tun haben. Cor Unum, C-O-R, also einig Herz, eins ist eine Herz. Und also dieser Monsignor Cordes war auch sehr, sehr hilfsbereit, obwohl immer klar war, dass ich vom Spiegel bin. Das habe ich also nie kaschiert. Der wusste ja, der kannte mich ja auch. Und sagte, er würde einem Mitarbeiter Bescheid sagen, dass der Kontakt aufnimmt mit dem Erzbischof in Malabo und dass also die Diözese mich einladen würde. Und das passierte auch, zumindest die Initiative passierte. Es gab ein Schreiben, es gab mehrere Schreiben, es gab mehrere Mails, alle an den Erzbischof, und es kam nie etwas zurück. Das erklärt sich daraus, dass der Erzbischof auch ein Verwandter ist von dem Obiang, dem Diktator. Das habe ich aber auch erst danach, das wusste keiner, jedenfalls nicht in Rom, das habe ich erst danach erfahren. Damit war also, ich wartete also wochenlang, monatelang, und es kam nichts. Ich hatte das Thema eigentlich schon abgeschrieben, aber Kort Schnippen drängelte immer und sagte, was ist eigentlich mit dieser Malabo-Geschichte? Ich warte. Und dann hatte ich eine andere Idee. Und zwar, es gibt eine Zeitung, die heißt Inside the Vatican. Die heißt schon, das ist eine Monatszeitung in englischer Sprache, wird in Rom herausgegeben von jemandem, den ich kannte und kenne. Und ich dachte, ich müsste wahrscheinlich, am einfachsten wäre es, wenn ich für Inside the Vatican nach Malabo reisen würde. Und das tat ich dann auch. Also es gibt. Um den Glauben zu schreiben. Nein, also. Also, es war. Moment. ich habe dann also, hier ist noch die Karte, Inside the Vatican. Also Vatican ist ganz groß geschrieben, Inside the, ist ganz, ganz klein geschrieben. Das sind aber die offiziellen Karten. Also ich habe mit dem Chefredakteur ausgemacht, ich schreibe, ich werde freier Mitarbeiter der Zeitung, habe dann auch zwei Geschichten geschrieben für Inside the Vatican. Eine über die Polenreise des Papstes, wo ich dabei war, und dann noch eine andere. Und damit stand ich im Impressum drin. Okay. Das war das Ziel. Also mein Name stand als freier Mitarbeiter im Impressum von Inside the Vatican und ich hatte dann diese Karten. Ich habe aber dem Chefredakteur klar gesagt, ich würde gerne hinfahren für euch nach Malabo. Ich schreibe doch eine Geschichte über das Öl für den Spiegel, aber ihr kriegt eure Geschichte über die Lage der katholischen Glaubensbrüder in Malabo, in Westafrika. Insofern war das auch völlig, das war klar und er war einverstanden damit.